Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie nun den vierten Vortrag in unserer Exerzitienreihe Meine Seele dürstet nach dir mit Pater Hans Buob aus Hochaltingen.
Herr, so komm in dieser Stunde deines Erbarmens jetzt auch zu uns und sende uns wirklich jenen Geist, der unser Herz verändert, der uns ganz und gar in dich hineinbindet, der in uns bewirken kann, dass du für uns wirklich das Wichtigste bist, Heimat bist, Ziel, Ursache unserer Freude. Darum bitten wir dich. Amen. Liebe Brüder und Schwestern hier und im Radio Horeb, wir sind auf dem Weg der Heiligkeit. Denn nur dann können wir uns eigentlich dürsten, können wir dürsten nach ihm, der allein diese Sehnsucht ausfüllen kann. Das geschieht eben auf diesem Weg. Und wir haben ein bisschen auf Franz von Sales gehört und wollen ihn auch als Führer weiter benutzen. Wir haben als ersten Gedanken heute Morgen gehabt, wir müssen mit dem Innern beginnen auf diesem Weg. Es geht um das Herz, um die innerste Mitte, um dieses ganz sich diesem Jesus überlassen, auf ihn zugehen. Und der heilige Franz folgert daraus, dass wir die freventlichen Urteile gegen die anderen vermeiden sollen, die ja ebenfalls aus dem Herzen kommen. Er sagt dazu, die Urteile der Menschenkinder sind freventlich. Warum? Erstens, weil kein Mensch Richter des anderen ist. Wenn also jemand urteilt, maßt er sich die Richterwürde Jesu Christi an. Ich denke, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, den ich mir merken muss. Wenn ich über einen anderen urteile, maße ich mir die Richterwürde Jesu Christi an. Ich bin nicht aufgestellt, den anderen zu richten. Von niemand und nie. Das ist das Erste, warum dieses Urteil über andere freventlich ist. Und zweitens sagt er, weil die wesentliche Bosheit der Sünde in der Absicht liegt, also in der Gesinnung des Herzens, die für uns im Verborgenen bleibt. Ich weiß nie, was für eine Absicht der andere gehabt hat. Der kann vielleicht etwas gesagt haben, was ihm so rausgerutscht ist, wo er überhaupt sofort bereut, weil er denkt, das will ich doch gar nicht. Und ich nehme es als bare Münze, das wollte er, das ist seine Bosheit. Wenn Sie, ich kenne ja gar nicht die Abgründe seines Herzens, aus denen irgendeine Reaktion, ein Wort oder ein Tun herausgekommen ist. Das wissen Sie doch selber. Wie oft rutscht uns was raus? Wie oft handeln wir so daneben? Nicht? Wo wir wirklich sofort merken, das ist ja unmöglich. Nicht? Und wenn uns das dann jemand also ganz als bare Münze nimmt, wir wissen nicht, wie wir uns rausreden sollen. Wir können nur sagen, ich habe das nicht so gewollt. Das ist mir rausgerutscht, das tut mir so leid. Ja? Und der andere bleibt drauf. Stellen Sie, die wesentliche Bosheit der Sünde liegt in der Absicht. Ich kann Kamel sagen als Lieblingswort, mein Kamelchen. Ich kann aber sagen, Kamel. Ja? Das ist das gleiche Wort. Was habe ich für eine Absicht? Die Bosheit der Sünde liegt in der Absicht, nicht im Wort und nicht im Tun. Ich kann etwas tun, was ich gar nicht, also das habe ich überhaupt nicht mit Überlegung und bewusst aus Bosheit getan. Ja. Aber diesen Abgrund meines Herzens kennt niemand, manchmal nicht einmal ich selber. Ja. Und dann will ich urteilen. Dann urteile ich, so hat es gemeint, so hat sie es gesagt, so hat sie es getan, ja. Das Dritte, warum das Urteilen über andere frevelhaft ist, nach Franz von Sales, weil jeder genug zu tun hat, über sich selbst zu richten, ohne sich das Richten über seine Mitmenschen erlauben zu können. Also er sagt, wir haben so viel Unrat vor unserer eigenen Tür zu kehren, dass wir eigentlich, wenn wir da anfangen zu kehren, gar nicht fertig werden und gar keine Zeit haben beim anderen, nur auch nur zu gucken, ob da auch noch was liegt. Und das stimmt auch. Gucken Sie mal, manche in der älteren Gesicht wie ich, wie lange putzen wir schon auf unserer Straße rum, verstehen Sie? Und versuchen unsere ganzen Untugenden mal endlich auszufegen. Wir sind immer noch nicht fertig. Aber zwischendrin gucken wir zum Nachbarn und fegen da rum. Ne? Sind aber bei uns selber noch gar nicht fertig. Stimmt doch, das ist ganz objektiv. Das sind die drei Dinge, warum Franz von Sales sagt, das Urteilen über andere ist ein Frevel. Es ist absolutes Unrecht. Wenn Sie, und wenn ich was falsch verstanden habe, dann kann ich ihn ja fragen, du hast es wirklich so gemeint. Wenn er sagt, du, nein, das ist mir rausgekommen, ich will das jetzt gar nicht. Gut, okay. Er sagt, doch, so habe ich es gemeint. Okay, dann weiß ich es auch. Aber wenn ich nicht frage, dann ist es ein absolutes Unrecht, ihm so etwas zu unterschieben. Solche Dinge müssen uns mal so richtig bewusst werden, dass wir aufhören zu richten. Wenn der heilige Franz von Sales vom Gebet spricht, wir sind ja immer noch bei diesem ersten Punkt, es muss der Weg der Heiligkeit im Innern beginnen, nicht mit äußeren Formeln, sondern im Innern, der inneren Umkehr des Herzens, in der Hinkehr zu Jesus. Er ist mein Orientierungspunkt. Wenn er vom Gebet spricht, dann empfiehlt er immer wieder dieses geistige und herzliche Beten. Also das Gebet des Geistes und des Herzens. Man nennt das innere Gebet. Es besteht darin, dass wir zulassen, dass das Licht Gottes unsere Intelligenz erleuchtet und die Liebe Gottes unser Herz erfüllt. Das kann man alles nicht machen, aber dass wir es zulassen, wenn es kommt, wenn es beginnt, nach dem mündlichen Gebet, der Betrachtung, normalerweise geht es über in dieses innere Gebet. Und das ist das, was einem wirklich ins Herz fällt. Das Mündliche ist ja im Mund, das heißt, ich spreche es nach außen. Das Innere ist, das gehe ich nach innen, du in mir. Aus dem Gesagten gibt der heilige Franz von Sales den Rat, führe also dein Herz immer wieder in die Einsamkeit, während du nach außen hin beim Gespräch oder bei Geschäften bist. Also es soll immer wieder zu uns zurückkehren, du in mir, während ich irgendwo tätig bin oder sogar im Gespräch bin. Und diese geistige Einkehren, so nennt er das, kann in keiner Weise durch die Gegenwart vieler Menschen verhindert werden. Diese Menschen umgeben dich ja nur äußerlich, während dein Herz ausschließlich in der Gegenwart des alleinigen Gottes bleibt. Erhebe dich also oft zu Gott durch kurze, feurige Herzensgebete. Das kann einfach nur das Wort Jesus sein. Sie reden mit jemand, der spricht gerade, einfach und hören wieder auf ihn, wie sie antworten sollen. Das ist immer wieder das. Plötzlich sind sie wieder einfach bei ihm, ohne aber den Kontakt zu diesem Gesprächspartner zu unterbrechen. Das meint er. Erhebe dich also oft zu Gott durch kurze, feurige Herzensgebete. Bewundere seine Schönheit. Bitte um Hilfe. Befrage ihn. Er sagt, diese Übung ist nicht schwer. Bei all dem, was wir tun, bitte um Hilfe. Frage ihn. Herr, ist das richtig so? Hilf mir. Gib mir die richtige Eingebung. Lass mich das richtig erkennen im Gespräch. Lass mich jetzt auf das eine Antwort finden. Wenn Sie, dass es immer so im Trialog geht. Ich rede mit jemand, aber er ist mir immer mit dabei. Das meint Franz von Sales. So mit einer so Selbstverständlichkeit mit ihm umgehen, aber er im Herzen, nicht irgendwie so was Äußerliches. So beschreibt er diesen ersten Schritt auf dem Weg der Heiligkeit. Ich muss mit dem Innern beginnen. Ich denke, das haben Sie jetzt sicher auch etwas reflektiert über den Mittag, auch ins Herz gelassen und am besten auch damit anfangen. Und jetzt machen wir den zweiten Schritt auf dem Weg der Heiligkeit. Also es geht sehr flott voran. Sie merken, das ist ein Programm. Und aber wichtig, sofort zu beginnen und zu spüren und zu entdecken, um was geht es. Und dann dran zu bleiben. Und nicht wieder 50 andere Wege dann zwischendrin wieder anfangen. Einen und den durch. Der zweite Schritt seines Weges, den er uns führen will, ist, es kommt was ganz Eigenes. Die Vernunft muss die Herrschaft haben. Die Vernunft muss die Herrschaft haben. Ein Grundsatz des heiligen Franz ist, zuerst die Innerlichkeit, haben wir jetzt betrachtet, du in mir, Begegnung mit Gott, Erfahrung mit Gott, wie auch immer wir das ausdrücken. Zuerst die Innerlichkeit. Er will aber keine Innerlichkeit, die zur reinen Selbstbeobachtung führt oder so auf der Ebene des religiösen Gefühls oder des Gefühls von Liebe stehen bleibt. Das kennt jeder, oder viele kennen das. Man hat mal richtig so die Gefühle der Freude an Gott und der Liebe an Gott. Das ist alles gut und recht, aber das ist noch nicht das Innere. Das ist noch auf der Gefühlsebene, das ist noch mehr an der Oberfläche, noch nicht im Grunde. Das von innen anfangen, das ist der Grund. Also deshalb ist ihm wichtig, dass wir die Herrschaft der Vernunft überlassen. Die Herrschaft über all das, was in uns vor sich geht, also in unserer Beziehung zu Gott. Von der Vernunft muss es geleitet sein. Er will also eine Innerlichkeit, der die Vernunft innewohnt. Also ein wohlgeleitetes Inneres, nicht so ein spontanes Inneres. Heute bete ich, hallo Jesus, heute kriege ich das Maul nicht mehr zu, vor lauter Begeisterung an Gott, und morgen vergesse ich ihn total, weil ich keine Lust mehr habe. Verstehen Sie? Das ist kein Weg der Heiligkeit. Sondern ein wohlgeleitetes Inneres. Wenn ich morgen keine Lust mehr habe, dann erst recht. Herr, dann ist es nämlich selbstlose Liebe. Jetzt geht es nur um dich. Ja. Also hier, das ist wichtig für den Menschen. Das Herz des Menschen, mit dem man ja beginnen muss, diese innerste Mitte, will er erleuchtet haben von der Vernunft, will er auch geführt haben von der Vernunft. Denn die Vernunft ist die spezifisch menschliche Fähigkeit. Damit verherrlichen wir Gott. Vernunft und Wille sind die Eigenschaften der Geistseele. Und das muss mit meinem religiösen Leben was zu tun haben. Schauen Sie doch mal zurück. Wie oft sind Sie, wenn Sie sich nur den Gefühlen überlassen haben, nicht? Wie weit sind Sie gekommen? Haben Sie mal Zeit gehabt, haben Sie mal gebetet und haben Sie wieder Zeit gehabt, dann ist alles wieder müde geworden. Wenn Sie so à la 6 Wochen nach der Exerzitie sind, bin ich wieder im alten Gleis. Das ist genau das, was Franz von Sales nicht will. Sondern mein Weg, meine Innerlichkeit muss von der Vernunft gelenkt und geleitet werden. Deshalb gehört zum geistigen Leben Wissen. Wir haben unter Birchle, Tor nach innen, da haben wir aufgezeigt, nach der Tradition, wie das Gebet wächst bis zum inneren Gebet. Weiter haben wir noch nicht gemacht, Mystik haben wir noch nicht angefangen. Aber es ist so wichtig, dass ich das weiß. Ich erlebe immer wieder Menschen, und zwar nicht bloß so Christen in der Welt, sondern auch Ordenschristen und Priester, die gar nicht wissen, dass das Gebet ein Wachstum kennt. Das Gebet nicht einfach Gebet ist. Das Gebet nicht einfach etwas ist aus einem Gebetbuch. Sondern dass es eine persönliche Beziehung ist, dass es immer tiefer wird, dass ich mit der Zeit überhaupt nichts mehr brauche. Ein Hilfsmittel. Manchmal wieder, aber dann wieder nicht. Verstehen Sie? Manche wissen das gar nicht, dass es eine Entwicklung hat und bleiben immer stehen. So wie Katharina von Siena dann sagt, nicht, dass manche die höhere Gebetsgnade mit ihrem mündlichen Gebet totschlagen. Aus Unwissenheit. Und sie kommen nicht weiter. Sie bleiben ewig stehen. Und deshalb verlieren sie auch zum Teil die Freude und werden dann nur noch stur. Stur fromm. Ja? Also ist immerhin anzuerkennen, dass sie durchhalten. Verstehen Sie? Aber es ist schade für diese Menschen. Gott will ihnen Gnade geben, dass es wächst. Sie tiefer in ihn hineinfinden. Sie bleiben stehen, weil sie es nicht annehmen, weil sie es nicht wissen, nicht aus Bosheit. Das ist eine Unwissenheit. Und deshalb, nicht, da die Vernunft ja die spezifisch menschliche Fähigkeit ist, muss sie auch die Herrschaft haben über diesen Prozess des Gebetes, über mein Verhältnis zu Gott. Und nicht meine Gefühle, die heute da sind und morgen weg. Die können dieses Verhältnis, das so entscheidend ist, nicht bestimmen. Oder manchmal kommen Leute auf mich zu und sagen, Sie beten Sie mal mit mir um Befreiung. Ich sage, wieso denn? Wo kratzt denn der Teufel an der Bettlade? Ja, sagen, ja, ich kann nicht mehr beten. Ich sage, was heißt denn das? Da kommen sie meistens in diese Trockenheit, sogenannte Nacht der Sinne, wie es Johannes vom Kreuz sagt, nicht? Und meinen, die Sache des Teufels. Ja? In Wirklichkeit ist es ein Prozess des Gebetes. Jetzt geht es nur um Treue. Und sonst schon gar nichts. Es geht um die selbstlose Liebe. Es geht um bewusstes Ja sagen. Aber jetzt geht es um dich. Es geht nicht mehr um mich. Es geht nicht mehr um meine Gefühle. Es geht um dich. Und da hören die ein ganz großer Teil auf, weil sie es nicht wissen. Und da merken sie, wie wichtig das ist, dass unsere Beziehung zu Gott, aber auch zu Mitmenschen, von der Vernunft gelenkt und geleitet ist. Wir sind Menschen nur durch die Vernunft. Sonst wären wir Rindviecher auf zwei Beinen. Das ist schon klar. Das unterscheidet uns von allen anderen Lebewesen. Die Tiere machen manche Dinge viel besser wie wir Menschen. Viel besser wie wir Menschen. Und zwar mit größerer Leichtigkeit wie wir. Durch ihren Instinkt. Zum Beispiel ein Vogelnest. Oder machen Sie mal so ein Spinngewebe. Bringen Sie das mal fertig. Mit größerer Leichtigkeit, wie wir das machen könnten. Durch ihren Instinkt. Aber sie können nicht wählen. Sie können von der Gebrauchsanweisung, die in ihre Natur eingeprägt ist, nicht abgehen, um zum Beispiel eine andere zu wählen. Geht nicht. Der Storch bleibt bei seiner Art, wie er sein Nest macht. Ich kann nicht sagen, jetzt mache ich mal eine Höhle, sonst was. Also der Mensch kann seine Instinkte, seine Leidenschaften kontrollieren. Er kann sie lenken. Er kann sie leiten. Denn er ist fähig zu denken und zu wählen. Und das ist das Großartige. Das ist die Würde des Menschen auch. Und das ist das, was unser Tun wertvoll macht. Wir handeln nicht aus Instinkt. Und sollten deshalb auch nicht aus Gewohnheit handeln, sondern aus Bewusstsein. Ich handle bewusst, ich spreche bewusst, ich bete bewusst, ich rede bewusst mit Gott. Ich suche bewusst Gott. Der heilige Franz sagt, wir sind Menschen nur durch die Vernunft. Dennoch, sagt er dann dazu, dennoch gibt es selten wirklich vernünftige Menschen. Ja, schauen wir doch in eigenes Leben hinein. Wie oft lassen wir uns wirklich auch in unserem Verhältnis zu Gott von unseren Gefühlen leiten und nicht von der Vernunft? Ja, man kann fragen, woher kommt das? Er sagt, die Eigenliebe, die eine auf sich selbst bezogene Liebe ist, entzweit uns gewöhnlich mit der Vernunft. Das heißt, die Eigenliebe führt uns auf Abwege und in tausenderlei gefährliche Bosheiten, die wie die kleinen Füchse im Hohen Lied der Liebe den Weinberg verwüsten. Hohen Lied der Liebe 2,15. Die kleinen Füchse, die den Weinberg verwüsten. Er sagt, das sind diese Eigenliebe, diese verschiedensten Formen von Eigenliebe, die wirklich in tausenderlei gefährlicher Bosheiten auf uns zukommen. Sie wühlen diesen Weinberg um, das Innere in uns. Und das ist zum Beispiel ein Stichwort, das man eigentlich nicht mehr vergessen sollte. Die Eigenliebe. Und einmal seine Motivationen immer wieder überdenken. Was haben die mit der Eigenliebe zu tun? Ist was anderes wie Nächstenliebe, wissen Sie? Das Gegenteil. Es geht hier nicht um den Nächstenlieben wie sich selbst. Das Nächstenlieben wie sich selbst heißt, ich sage ja zu mir, so wie ich bin, mit meiner ganzen Geschichte. So wie ich geworden bin, so darf ich sein. Ich liebe mich, wie ich bin, nicht wie ich sein will. Wenn ich mich liebe, wie ich sein will, das ist Eigenliebe. Denn den gibt es ja gar nicht. Lieben im Sinne des Hauptgebotes, sich lieben, das ist was anderes. Wenn Sie, das ist diese Akzeptanz, ich darf so sein. Wenn ich dir nicht gefall, guckst halt weg, verstehst du? Ich gefall mir. Ich bin einmalig. So etwas wie mich hat es noch nie gegeben, stellen Sie mal das vor. Und wird es auch nie mehr geben, also schau mir genau an. So etwas siehst du nie wieder. Das ist dieses, ja, aber merken Sie, da sind wir auch noch nicht so ganz dabei, oder? Wenn ja, dann ist gut. Also bis gegen das Alter soll man so weit sein, damit man wenigstens anständig sterben kann. Denn wenn ich nicht zu mir selber gefunden habe, was soll denn da sterben? Darum können manche nicht sterben, weil sie nicht gelebt haben. Das ist das Problem. Verstehen Sie diesen Unterschied? Diese sogenannte positive Selbstliebe, so wie ich bin, ich darf so sein. Und das braucht, das hat einen Prozess. Das braucht oft innere Heilung, bis ich sagen kann, ich darf so sein, ich bin in meinem Leben vollkommen versöhnt. Ich muss aus meinem Leben nichts mehr herausstreichen, nichts mehr. Es darf alles gewesen sein, sogar mein Versagen. Gott hat alles eingeordnet in seine Pläne des Heils. Ich bin mit ihm versöhnt, bin mit mir versöhnt, es ist wunderbar. Das ist die wahre Selbstliebe. Und so soll ich den Nächsten auch lieben. Aber Eigenliebe, das ist was Egoistisches. Das sind meistens Menschen, die sich selbst nicht lieben. Die sich selbst nicht annehmen können. Nicht? Die kommen dann zur Eigenliebe. Das ist was ganz anderes, nur darf man das nicht verwechseln. Ich habe gerade von den kleinen Füchslein vom Hohen Lied im Weinberg gesprochen. Und weil eben diese Füchslein so klein sind, achtet man nicht auf sie. Und es gibt so kleine Füchslein der Eigenliebe, wissen Sie, die schleichen sich so ein und die merkt man manchmal gar nicht. Und man meint auch, wie selbstlos man handelt. Nicht? Und wenn man genau nachguckt mit der Brille, dann auf einmal geht der Luftballon von Eigenliebe so richtig auf. Ja? Gucken Sie mal, was Sie alles ganz selbstlos tun. Und was tun Sie dann, wenn jemand Sie kritisiert in Ihrem selbstlosen Tun? Machen Sie weiter? Oder wenn jemand es nicht beachtet, dass Sie etwas so selbstlos tun, in der eigenen Familie, in der Pfarrei und so oder sonst wo. Schauen Sie mal, was Sie tun, Sie wollen das ganz selbstlos tun. Aber kein Mensch nimmt es wahr. Kein Mensch sagt einmal Danke, nix. Jetzt könnt ihr einmal der Buckel aufsteigen. Dann wissen Sie, wie selbstlos es war. Das sind die kleinen Füchschen, verstehen Sie? Ja? Wir machen uns vor, selbstlos. Die Frau, die stellt einen Blumenstrauß auf den Tisch für den Mann aus Freude. Der mit seiner dicken Haut, der merkt das gar nicht. Schiebt ihn ein bisschen weg, damit er Platz hat für Zeitung, nicht? Jetzt können Sie sagen, Gott, morgen stellt sich da ein Distel nach. Oder ein Kaktus oder sonst was. Nein, ich stelle dir morgen wieder eine Rose hin. Das ist selbstlos. Wie machen Sie es? Merken Sie, das sind die kleinen Füchslein, die den Weinberg verderben. Das nennen wir dann großzügig Selbstlosigkeit. Demut. Das nur so raucht. Kennt es nicht jeder von uns. Und das ist doch das, wo man sich manchmal selber... Aber bitte mal ehrlich werden. Auf sich schauen. Dazu den Verstand benutzen. Das ist das, was Franz von Sales will. Ja? Grundehrlich werden. Dann kann die Hingabe reiner werden. Wenn ich diese Dinge auch merke. Und nicht gleich wieder Ausrede habe. Ist doch wahr. Jetzt habe ich dem so eine schöne Blume hergestellt. Und der Dickheiter, der merkt ja überhaupt nichts. Ich schimpfe nur über ihn. Also, was Besseres hätte nichts nachgestellt und wäre in der Liebe geblieben, oder meinen Sie nicht auch? Man fühlt sich noch gerechtfertigt, dem mal so einen richtigen geistigen Kinnhaken zu geben. Und da habe ich doch selbstlos getan. Aus Liebe. Liebe soll ja selbstlos sein. Das war ja Selbstlose, gell? Aber da können Sie vieles finden. Dann gucken Sie mal hinein ins alltägliche Leben. Nicht suchen, da brauchen Sie nicht suchen. Ins alltägliche Leben. Dort, wo ich beginne, mich zu verteidigen, oder dort, wo ich beginne, zu rasseln, nicht? Dann soll ich mal überlegen, stopp mal. Aus welchen Motiven habe ich das getan, was nicht beachtet wird, was nicht anerkannt wird, was kritisiert wird? Aus welchen Motiven habe ich es getan? War es selbstlos? Das können Sie in der Familie sehr gut erleben, können Sie in einer Gemeinschaft sehr gut erleben. Nicht? Das ist... Solche Menschen, wenn sie wirklich selbstlos sind, das sind kostbare Perlen für Familien wie für Gemeinschaften. Aber meistens merkt man es erst noch im Tod, wenn es fehlt. Dann merkt man erst, was sie getan haben. Aber dann ist es spät. Na gut, es war auf alle Fälle schön. Also sie richten großen Schaden an, aufgrund ihrer großen Zahl. Weil sie so klein sind, erkennt man es nicht gleich. Er bringt dann als Beispiel, Essen oder Trinken ohne Maß zu halten. Er sagt, das ist so ein Füchslein. Oder Essen und Trinken ohne Kontrolle. Oder auch Essen und Trinken ohne Notwendigkeit. Nicht? Also es wird gefuttert und gedudelt, ohne dass ein Durst da ist oder ohne dass ein Hunger da ist oder sonst etwas. Das meint er. Was ist? Warum tue ich das? Warum tue ich es? Ohne Notwendigkeit. Oder Zeit vergeuden, kennen wir auch. Und zwar mit belanglosen und unnützen Dingen. Man ordnet sich nicht richtig, man hat nicht die richtige Ordnung, was man jetzt machen will, sondern fängt da mal an zu zupfen und dort zupfen wir was und die Stunden gehen vorbei, getan hat man nichts am Schluss. Das sind alles so die Füchslein. Warum tue ich das eigentlich? Warum tue ich nichts? Nicht irgendwie klar, jetzt erhole ich mich und jetzt arbeite ich und jetzt mache ich das. Warum so eine Rumdreserei, Schwäbisch? Zeit vergeuden, die so kostbar ist. Mit belanglosen und unnützen Dingen, die das Leben ohne Halt und Sinn lassen. Oder sprechen ohne zu denken, das gibt's ja auch. Ne? Das läuft und läuft, da kommen Sie gar nicht dazwischen. Also einmal habe ich es ganz extrem erlebt, das kann ich nie vergessen. Da war ich im Kurs und da war ich am Tisch gesessen. Da hat eine Person das ganze Essen, ich weiß nicht, wie es gegangen ist, gegessen und trotzdem geredet, aber die ganze Zeit, ich glaube, die hat mal Luft geholt, ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Auf alle Welt dauernd geredet, und zwar über alles, was sie macht. Also nur, was sie alles tut und was sie alles macht. Und wie das Ganze, kam niemand, einer hat mal versucht, mal dazwischen zu kommen, ja, und ich gehe schon wieder weiter. Kam nicht durch. Also jetzt ein Extrem, das ist so eine Kunst für sich, das gehört eigentlich prämiert. Sprechen ohne zu denken. Einfach das Geschwätz, die Stift euch. Gut, es kann einmal eine pastorale Notwendigkeit sein, dass ich mit einem, wo ich mal langsam versuche, Kontakte zu heben, mit ihm über das Wetter rede, weil was anderes kann man im Moment nicht reden. Aber dadurch kommt etwas Persönliches zustande. Ich habe eine gute Absicht. Es kommt immer auf die Absicht an. Ja? Oder ohne Unterscheidung sich in alles einmischen, das nennt er auch, Franz von Sales. Also Sie merken, es sind lauter Sachen, die es damals gegeben hat und die es heute gibt. Nicht? Ohne Unterscheidung in alles einmischen. Kann ich froh sein, dass ich mich nicht überall einmischen muss? Ich bin froh, wenn man nicht braucht dazu und so weiter. Ich habe genug anderes. Oder ist die Neugier so groß? Und dann oft einmischen, ohne dass man weiß, was dabei rauskommt. Oder beten nur, wenn man Lust dazu hat. Das ist auch eine Form der Eigenliebe. Oder sich in ein Unternehmen einlassen, ohne zu wissen, wohin es führt. Das bringt lauter so Beispiele von Franz von Sales. Oder urteilen über Menschen nach Sympathie oder Antipathie. Kennen wir alle. Oder den Nächsten klagen wir wegen des kleinsten Vergehens an, sagt er, und selbst aber entschuldigen wir bei den schwersten Verfehlungen. Es ist schon interessant, wenn man sich mal ärgert über einen Menschen, dass man mal überlegt, was hat denn der alles gemacht? Der hat vielleicht irgendeine Bemerkung gemacht über mich, meinetwegen. Und dann muss man sich überlegen, wie viele Bemerkungen habe ich schon gemacht über verschiedene Leute, bloß haben sie die nicht erfahren. Das ist einer viel schlimmer. Auf einmal merke ich, stoppe mal, meine Vergehen, die tue ich ganz klein schreiben. Aber die vom anderen, weil sie mich gerade treffen, die werden also in Großbuchstaben geschrieben. Auch so eine Erfahrung. Es sind Leute so Dinge, man muss es mal gehört haben, dass sie einem überhaupt einfallen. Das sind die kleinen Füchse im Weinberg, die den Weinberg verderben. Oder er sagt, wir wollen recht teuer verkaufen und billig einkaufen. Damals schon. Also der andere, der soll es uns ganz billig geben, aber wir hauen es dann drauf. Das kann man auch im übertragenen Sinn natürlich verstehen. Für die anderen soll die strenge Gerechtigkeit gelten und für uns aber die Barmherzigkeit und Nachsicht. Nicht? Das erleben Sie immer wieder, gerade bei manchen Verbrechen und so weiter, dass Gott uns natürlich alles vergibt, das erwarten wir. Aber es fällt uns manchmal sehr schwer, dem anderen das genauso zu vergeben. Und deshalb lügen wir oft beim Vaterunser. Wo wir sagen, vergib uns, wie wir vergeben haben, vergeben und vergeben werden. Das ist der Sinn vom Griechischen, im Perfekt. Vergib uns, wie wir schon immer vergeben haben, jetzt vergeben und vergeben werden. Und wenn ich nicht vergebe, dann sage ich zu Gott, du brauchst mir nicht vergeben, ich habe es auch nicht gemacht. Also, aber für andere soll die strenge Gerechtigkeit gelten, für uns aber Barmherzigkeit und Nachsicht. Oder wir ziehen immer die Reichen den Armen vor, obwohl sie weder besser noch tugendhafter sind, sagt Franz von Sales. Das ist etwas, was einfach immer so im Menschen drin ist. Wenn Sie da draußen im Kaiser von Japan begegnet sind und ein Stückchen weiter irgendeinem armen Bettler, werden Sie daheim sicher nur erzählen, dass Sie dem Kaiser von Japan begegnet sind. Das war für Sie das Wichtigste. Das ist so in uns drin. Wenn wir da nicht aufpassen, nicht? Oder lassen uns vielleicht von einem Reichen einladen zu einem tollen Mittagessen oder sonst was. Nicht? Beim Armen, da, ja gut, da kommt es vielleicht gar nicht in Frage. Aber das sind Sachen, die kleinen Füchse, wo viel Eigenliebe drinsteckt, die wir oft nicht merken. Es ist wie fast vererbt, könnte man sagen. Oder wir klagen leicht über den Nächsten, wollen aber nicht, dass man sich über uns beklagt. Also mit einem Wort sagt Franz von Sales, wir haben zwei Herzen. Wir haben ein mildes, nachsichtiges und höfliches Herz für uns. Gegen die anderen aber ein hartes, strenges und unerbittliches. Und um das geht es. Die Vernunft einsetzen, damit es sich ändert. Dass wir da eine klare Motivation haben. Und die Motivation ist die Liebe. Also wir haben praktisch zweierlei Gesichter. Und so ein Handeln ist wirklich nicht weder gerecht noch vernünftig. Ich glaube, wenn Sie es jetzt so gehört haben, muss jeder sagen, das ist ungerecht, unvernünftig. Und trotzdem machen wir es oft. Wir lassen uns von irgendwelchen Gefühlen und Leidenschaften leiten. Irgendwelchen Gefühlen und Leidenschaften. Vernünftig ist, nach dem heiligen Franz von Sales, was gemäß der Gerechtigkeit, der menschlichen Würde und dem Ziel des menschlichen Lebens ist. Das ist vernünftig. Gemäß der Gerechtigkeit, der menschlichen Würde und dem Ziel des menschlichen Lebens. Das ist, Ziel ist in Gott sein. Und für den Christen ist vernünftig, was mit Jesus Christus und seinem Evangelium übereinstimmt. Das ist für den Christen vernünftig. Und der heilige Franz selbst weist in seinem Leben all diesen vielen Gefühlen, die er ja in sich trägt, einen Platz zu. Er auch bei sich. Er schreibt einmal an Johanna von Chantal, ist ja die Gründerin des Heimsuchungsordens, die er mit ihr zusammen hat, er ihn gegründet. Ich denke, es gibt keine einzige Seele der Welt, die herzlicher, zärtlicher und, um es deutlich zu sagen, liebevoller liebt als ich. Denn es hat gut gefallen, mein Herz so zu gestalten. Er sagt, er erkennt das, er sagt ja dazu, er macht ja buckelige Demut. So sagt, ich kenne niemanden, der so leben kann wie ich. Gott hat mir das Herz so gegeben. Nicht sein Verdienst. Nichtsdestoweniger, sagt er, liebe ich die kräftigen Seelen, die nichts Weibisches an sich haben. Denn diese so große Zärtlichkeit wühlt das Herz auf, beunruhigt es und zerstreut es beim liebenden Gebet zu Gott, verhindert die volle Hingabe und den völligen Tod der Eigenliebe. Was nicht Gott ist, ist nichts für mich. nichts für uns, sagt er. Also er sagt, so sieht er es, weil er anerkennt, was Gott ihm da gegeben hat, nicht? Aber er hat auch kein Gefallen, wo er sagt, an Menschen, die sowas, gut, er sagt weibisch, Sie wissen, verstehen das ja sicher auch, sowas Wackeliges, sowas, wo man nicht heben kann, nicht? Sowas nichts Gerades, nicht Klares, das ist ja wohl gemeint zu haben. Denn diese große Zärtlichkeit, Gefühlhaftigkeit wühlt das Herz auf, beruhigt, beunruhigt es und zerstreut es beim liebenden Gebet zu Gott, verhindert die volle Hingabe und den völligen Tod der Eigenliebe. Was Gott, was nicht Gott ist, ist nicht für uns, sagt er. Also das ist etwas, was man selber bei sich überprüfen muss. Von was lasse ich mich leiten? Was bestimmt mich? Bestimmt mich das, was mich zum Menschen macht? Oder lasse ich mich wirklich, Instinkt ist das vielleicht nicht das richtige Wort, aber von irgendwelchen Antipathien, Sympathien auch bei mir selber führen, leiten? Und er sagt, da kommen wir nicht weit im geistigen Leben. Und Sie werden immer wieder merken, mir fällt es zur Zeit immer wieder auf, dass dort, wo auch Christen, die scheinbar ernst meinen, wirklich, ja, nicht scheinbar, sie meinen es ernst, tun sich dann oft zusammen, dann kommt immer oft der Gedanke von Gemeinschaft auf, wir gründen eine Gemeinschaft, sonst was. Aber es ist immer wieder die Gefahr, dass man eigentlich einen Sympathisantenclub bilden will. Ich erlebe das manchmal in Gebetsgruppen. Ja, wir verstanden das uns schon. Es ist so schön bei uns. Und wir wollen keine neue. Die stören bloß. Das ist das, was Franz von Sales meint. Da werden Sie nicht totale Hingabe finden. Da finden Sie einen Sympathisantenclub. Und der hält nicht lang. Wenn Sie, als ich ins Noviziat eingetreten bin mit den anderen 24 Mann, und in Norddeutschland waren es auch 25, waren 50 in unserem Kurs, dann habe ich mir die Leute angeguckt. Ich habe das erste Mal gesehen. Mit denen sollst du ein Leben lang leben. Kein einziger durfte ich auswählen. Aber es hat gehabt. 50 Jahre lang schon. Verstehen Sie? Das, was Gott zusammenführt als Berufung, das hebt. Aber das, was auf Sympathie aufbaut, hält nicht lang. Und deshalb gibt es immer wieder so gutmeinend, so kurze Gemeinschaften, die sich bilden, auch christlicher Art, und vor allem fliegen sie wieder auseinander. Wenn sie haben irgendwo Sympathie gesucht, so Gemeinschaft gesucht, so ein bisschen Kuschelecke, nicht und so weiter. Gut, der heutige Mensch sucht sowas, weil er es oft nicht gehabt hat daheim. Aber das hält nicht. Wenn sie, das ist das, was Franz von Sales sagt. Da kommen wir nicht weiter. Das fällt auseinander. Da ist zu viel Eigenliebe drin. Da ist zu wenig Selbstlosigkeit drin. Da ist kein Risiko, sich zu verschenken drin. Also totale Hingabe, das meint er. Und da muss ich immer bei mir selber fragen, nicht? Wie sieht es aus? Nun, was bedeutet für Franz von Sales Leben nach der Vernunft? Für ihn heißt es erstens einmal, wissen, was man tut und wohin man geht. Wissen, was man tut und wohin man geht. Also angenommen, ich fange so eine Gemeinschaft an, wissend, in einer Gemeinschaft muss ich mich zuerst selbst kennenlernen, durch die Fehler und Grenzen des anderen. Nehme ich das an und will ich das? Das ist die Vernunft. Wissen, was man tut und wohin man geht. Und wir in unseren Ordensgemeinschaften, wir haben unsere Erfahrung. Andere kratzen sich an uns und wir kratzen uns an anderen. Aber dadurch werden wir heilig, wenn wir es annehmen. Lernen uns kennen, ja? Wenn wir die richtige Geistigkeit haben. Und das ist in der Familie doch genauso, sie können doch auch nicht davonlaufen. Das kann ich resignieren. Ich kann aber auch die Eigenliebe zurückstellen und Hingabe leben. Und dann kann auf einmal ein Aufblühen kommen. Und zwar eine tiefe innere Beziehung zu Menschen, die Familie, der Familie. Wissen, was man tut und wohin man geht. Das ist ja der Grund, warum so viele Ehen wieder auseinandergehen, weil sie mit Vorstellungen zueinander gegangen sind, als ob der andere das ersetzen könnte, was mir fehlt. Nicht, um für den anderen da zu sein. Verstehen Sie, Hingabe. Das hält nicht lang. Nicht einmal manchmal ein Jahr. Sie merken, wie wichtig das ist, was Franz von Sales hier uns Christen sagt. Auf dem Weg der Heiligkeit. Ein Leben nach der Vernunft. Wissen, was man tut, warum man es tut und wohin man geht. Und das ist notwendig für jedes persönliche und kollektive Leben. Für jedes persönliche und kollektive, also gemeinschaftliche Leben. Sonst riskiert man unnötigerweise zu hasten, zu hetzen und sich eines Tages völlig fassungslos zu finden. Nicht mehr den Sinn dessen zu sehen, was man tut oder wozu man es lebt. Und hier hilft das Gleichnis vom Turmbau. Man muss sich hinsetzen, ausrechnen, sehen, ob man zum Ziel gelangen kann und was es kostet. Dann kann ich anfangen. Also ein Realist sein. Das heißt Verstand, Vernunft einsetzen. Und dann die ganzen Risiken, die damit verbunden sind, als das, was Jesus sagt, täglich das Kreuz auf sich zu nehmen, bewusst, dann geschieht was. Schauen Sie, wie viele ziehen sich von der Pfarrei zurück. Sie haben mitgewirkt, sie waren aktiv. Aber das, verstehen Sie, sie haben sich das anders vorgestellt. Sie haben vielleicht auch ein bisschen Anerkennung gesucht, weil sie die Heimkönne kriegen oder sonst was. Nicht? Und dann vor allem geht es halt auch nicht so. Und dann zieht man sich wieder zurück. Ja? Das ist nicht das. Das muss ich vorher wissen. Ich habe es mit Menschen zu tun und da scheppert es für dich. Oder? Und ich diene Christus. Und da können mich Menschen nicht davon abbringen, auch nicht mit ihren Schwächen und auch nicht ich mit meinen Schwächen. Das ist mit der Vernunft handeln. Wenn wir so wieder leben würden, wie es Hans und Sales vor ein paar hundert Jahren schon gesagt hat, dann würde es ein bisschen weiter vorwärts gehen. Schauen Sie, wie viele geistliche Gruppierungen in Pfarreien fangen an und hören wieder auf? Viele. Wenn nicht neue gegründet würden, dann würde man es erst merken, wie viele schon wieder abgestorben sind. Ja. Weil sie nicht vom Verstand geleitet sind. Nicht Christus ist die Mitte, es geht um ihn. Sondern es ist zu viel Eigenliebe dabei. Man sucht etwas für sich. Oder wer will sich heute schon binden? Ja, ich gehe schon in so eine Gruppierung in der Pfarrei, aber binden möchte ich mich nicht, dass ich jedes Mal kommen muss und so. Nicht so, wenn ich gerade Lust habe. Die können sich da daheim lassen. Da machen sie lieber eine Gruppe mit zwei. Aber die wissen, was sie wollen, als mit 100, wo die meisten bloß so Sympathie oder irgendwas für sich suchen. Das bringt nichts. Ja? Sehen Sie, dann ist Hingabe möglich. Dann ist Risiko möglich. Und nur dann wächst Heiligkeit. Können Sie jetzt überlegen, wie es aussieht. Also das Ziel unseres Lebens, sagt er, ist am Leben Gottes selbst teilnehmen. Am Leben Gottes selbst teilnehmen, das ist die Vergöttlichung unseres Daseins. Das Leben Gottes ist Hingabe. Der Vater an den Sohn, der Sohn an den Vater, total. Wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Der Vater hat sich total verschenkt, nicht ein bisschen. Ja? Und das Ziel unseres Handelns, wie auch unserer Wahl und unserer Entscheidung, ist also zu tun, was Gott will, um unsere Berufung zum göttlichen Leben zu verwirklichen. Tun, was Gott will, um unsere Berufung zum göttlichen Leben, Heiligkeit, zu verwirklichen und den anderen zu helfen, dieser Berufung zu entsprechen. Denn die Bestimmung des Menschen ist einzig und göttlich. Ich muss klar das Ziel meines Handelns haben. Und da muss ich mein Leben dafür einsetzen. Das heißt, dafür lebe ich. Gucken Sie mal, ob Sie sich klar sind, wofür Sie leben. Oder ob Sie einfach so von Tag zu Tag so neiwurschtelt. Haben Sie eine Berufung von Gott? Ist das klar? Und dann gibt es kein Ausweichen mehr. Schwierigkeiten sind dazu da, dass sie überwunden werden. Aber nicht dazu, dass sie mich zu Fall bringen. Ich soll wachsen daran. Der Sturm hilft dem Baum, Wurzeln zu schlagen. Und so auch uns. Ist natürlich schon gut, wenn man auch ein, zwei gute Glaubende daneben hat, die einen immer wieder auch ermutigen. Verstehen Sie? Das ist ein großes Geschenk. Es ist fast nicht möglich, allein so einen Weg durchzuziehen. Ja. Aber ich denke, wenn wir uns klar sind, um was geht, wenn wir einen klaren Weg haben, eine Entscheidung haben, dann kann man durchziehen. Aber oft ist es ja nur so, probieren wir mal. Ja, mei. Wenn es schief geht, war es ein Versuch. Leben nach der Vernunft heißt wissen, was man tut und wohin man geht, mit was man zu rechnen hat. Turmbau vom Bach, der Turmbau des Gleichnis. Nicht? Zweitens, Leben nach der Vernunft bedeutet, wie Franz von Sales sagt, Überzeugungen haben. Also in einer pastoralen Arbeit hat er versucht, der war ja Bischof von Genf, Einzelne wie Gruppen zu klaren Überzeugungen zu führen. Er will, dass die Christen überzeugte Menschen sind, die nicht schwanken und von jedem Zug einer Lehrmeinung schon wieder umgeworfen werden. Kennen Sie ja heute, ja? Kommt wieder einer, verzapft wieder so irgendwas, nicht? Und dann fängt man an zu wackeln. Ja, was ist jetzt wahr? Was darf man denn noch glauben? Wenn man selber keine Überzeugung hat. Den römischen Katechismus gibt es schon lange. Wer hat ihn schon gelesen? Dann hätte er Überzeugung. Das ist das Fundament. Und bitte, da kann einer kommen und schwätzen, was er will. Ich weiß es. Ich brauche Überzeugungen. Das ist Vernunft. Sonst bin ich ein Wackelpudding. Und das ist ja schlimm. Also er will, dass die Christen überzeugte Menschen sind, die nicht schwanken und von jedem Zug der Lehrmeinung umgeworfen werden, die vielmehr fähig sind, wie Petrus sagt, Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, die in ihnen ist. 1 Petrus 3,13. Um überzeugte Menschen zu werden, müssen wir wirklich einen Prozess machen von Studium, Gebet und Praxis, sagt er. Studium heißt einfach Wissen sich aneignen. Sprich Katechismus. Er ist jetzt auch in einem kleinen Format rausgekommen, wenn Sie nicht so viel lesen wollen. Ja, einen kleineren, ist auch alles drin. Hat auch noch gerade Ratzinger angeregt, nicht damals. Sie lesen so einen Haufen komische Zeitschriften vielleicht oder Zeitung. Ich lese auch Zeitung immer wieder. Aber ich muss immer sagen, am anderen Tag ist wieder alles verlogen, was gestern drin stand ist. Es bringt gar nichts. Nicht? Und meistens sind es nur noch Mord und Totschlag, was du da liest. Was gescheit's? Das Studium meines Glaubens, dass ich zu einer Überzeugung komme. Glaubenswissen sich aneignen. Das ist ganz einfach. Kleiner Katechismus. Einfach mal jeden Tag so ein paar Zeilen oder Seitlinge oder so. Sind Sie bald durch. Ein Jahr haben Sie es. Aber Sie haben dann ein Fundament. Sie sagen, ich weiß es jetzt. Und ich weiß sogar, wo ich nachschlagen kann, wenn ich falls was vergessen habe. Ich lasse mich nicht umwerfen. Also Prozess von Studium, Gebet und Praxis. Praxis heißt einfach im alltäglichen Leben versuchen, das zu leben, was mein Glaube ist. Und das mit Vernunft. Das sage ich. Ich weiß, mit was ich zu rechnen habe, wenn ich mit Menschen umgehe, wenn ich bestimmte Unternehmungen anfange. Und ich weiß, wenn Gott dabei ist, egal und wenn es ein Misserfolg ist, ist es nur aufgeschobener Erfolg. Im Reich Gottes gibt es keinen Misserfolg. Es gibt nur aufgeschobener Erfolg. Das heißt, wenn etwas schief geht, dann kann ich das als meine Hingabe Gott darbringen, dann kommt noch viel mehr raus an Gnade. Wir können gar nichts falsch machen, wenn wir es richtig machen wollen. Das ist ja das Nette. Und dann wird das Wissen nicht nur intellektuell bleiben, das Wissen um den Glauben, also Katechismus oder so, sondern experimentell wird es. Es wird zur Erfahrung, weil ich das, was ich da lese, im Alltag versuche, dann auch zu leben. Das heißt, mit dem, was an mich herankommt, versuche ich gleich nach diesen Prinzipien mal an die Sache heranzugehen. Und es wird lebendig. Es wird ein lebendiger Glaube. Es bleibt kein Kopfglaube, es wird ein Herzensglaube, ein erfahrener Glaube. Und so kann man sich dauerhaft Überzeugungen aneignen, die vom Verstand erfasst, erbetet und gelebt sind. Und so kann man sprechen, auch zu Menschen kann Zeugnis geben.
Wir haben einen weiteren Vortrag gehört von Pater Hans Buob hier aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen.